Der Garten Eden war der Garten des Lebens. Und jetzt ist Jesus gestorben als der zweite Adam und ist begraben worden in einem Gartengrab, dort wo der Tod geherrscht hat. Aber weil Jesus auferstanden ist aus den Toten, wurde aus einem Garten des Todes wieder der ursprüngliche Zustand, nämlich ein Garten des Lebens. Und deswegen nennt die Maria ihn: Bist du der Gärtner? Weil es von Jesus die Wiederherstellung dessen gewesen ist, was der erste Adam verloren hat, nämlich einen Garten des Lebens hat er durch die Sünde zu einem Garten des Todes gemacht. Und jetzt kommt der zweite Adam, Jesus, der Auferstandene, und stellt alles wieder her, Entschuldigung, was der erste Adam verloren hat. Und Jesus sagt dann zu ihr: Frau, warum weinst du? Das erscheint uns fast als eine nicht passende Frage, wenn man an einem Grab steht, weil man jemanden verloren hat, den man liebt, dann die Frage gestellt zu bekommen: Warum weinst du? Und dann sagt Jesus zu ihr: Maria. Und in dem Augenblick, wo Jesus sie beim Namen nennt, erkennt sie ihn. Die erste Frage: Frau, warum weinst du? War die Frage an die Schöpfung: Mensch. Mensch, warum weinst du? Und die zweite Frage, Maria, war die persönliche, an seine geliebte Tochter, an uns: Warum weinst du? Und die Frage ist berechtigt, der Himmel fragt sich: Warum weinen wir? Wenn Jesus noch dort drinnen liegen würde, tot, dann wäre das der Grund zum Weinen. Weil aber Jesus auferstanden ist aus den Toten, darum gibt es Hoffnung für uns und es ist kein Grund zu weinen, auch dann, wenn wir an einem Grab stehen. Weil die Auferstehung und das Leben an unserer Seite steht, in Jesus Christus. Und alleine, dass Menschen an einem Grab weinen, ist doch der Beweis dafür, dass der Mensch niemals erschaffen worden ist für den Tod. Der Tod gehört nicht zum Menschen grundsätzlich, aus der Sicht Gottes, aus der Schöpfungsabsicht Gottes. Tod ist etwas, das nicht bei Gott vorhanden ist. Und darum weinen wir, wenn wir am Grab von Menschen stehen, die wir verloren haben. Aber weil Jesus auferstanden ist, darum haben wir alle Zuversicht und Hoffnung. Danke, Tobi, für den schönen Lobpreis und für das tolle Lied. Die Tabea hat ja am letzten Sonntag sehr zusammengefasst, sehr ausführlich, sehr ermutigend und sehr mitnehmend darüber gesprochen, was geschehen ist, warum der Petrus in das Haus des Cornelius gehen musste und wie Gott diese Begegnung vorbereitet hat. Wir wissen, der Cornelius war ein römischer Soldat, er war kein Jude, aber er war jemand, der den Gott der Israeliten geehrt hat, angebetet hat, zu ihm hingebetet hat. Er war jemand, der Gott ehren wollte, Gutes tun wollte, der gottesfürchtig gelebt hat, beschreibt in die Bibel, der der ganzen Nation der Israeliten, der Juden Gutes getan hat und der deswegen auch ein sehr gutes Zeugnis unter den Juden hatte. Ich sehe gerade, dass ich zu schnell bin. Cornelius betete regelmäßig zu Gott, sagt die Bibel. In der Apostelgeschichte 10, 1 bis 2 heißt es: Ein Mann aber in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann von der sogenannten italienischen Schar, fromm und gottesfürchtig. Er war kein vollwertiger Jude, obwohl er den Gott der Juden anbetete. Er hat sie nicht beschneiden lassen, er ist nicht übergetreten ins Judentum, aber er war vom Herzen her in einer Beziehung mit diesem Gott. Aber er kannte offensichtlich noch nicht das Evangelium. Und wir wissen, dass der Cornelius gebetet hat und dass ein Mann mit glänzendem Gewand vor ihm gestanden ist, ein Engel, und zu ihm gesprochen hat, er soll aussenden und Petrus mit dem Beinamen Simon holen lassen, der im Hause des Simons, eines Gerbers, in Joppe ist. Und der Cornelius sendet drei Boten aus, zwei Hausknechte und einen frommen Soldaten, und die kommen in das Haus von Simon dem Gerber und suchen Petrus. Das heißt, Gott schickt Heiden in das Haus wo Petrus gewesen ist, um später diesen Petrus in das Haus eines Heiden zu senden, was ja eigentlich gar nicht möglich gewesen ist. Gott ist also dabei, hier etwas vorzubereiten, das von ganz besonderer Güte ist, von ganz besonderer Wichtigkeit ist. Es war deswegen so wichtig, weil es so außergewöhnlich gewesen ist, dass Gott es direkt vorbereitet hat, weil ansonsten es wahrscheinlich so nicht geschehen hätte können, weil es Hindernisse, Trennungen gegeben hätte, die das alles verhindert hätten. Obwohl Petrus und Cornelius den gleichen Gott letztendlich angebetet haben und sie vielleicht 50 Kilometer voneinander räumlich getrennt waren, waren sie in der Herkunft völlig getrennt voneinander. Sie hatten nichts gemeinsam mitsammen. Die jüdische Kultur war ganz anders zu dieser Zeit. Wenn ein Jude gebetet hat am Morgen, dann hat er dafür gedankt, dass er kein Heide ist, zum Beispiel. Also die waren völlig voneinander getrennt. Cornelius lebte in Caesarea. Caesarea, der Name bedeutet sogar tatsächlich Trennung oder abgetrennt zu sein. Und Petrus war in Joppe und der Name Joppe bedeutet schön. Petrus erlebte etwas Schönes. Es war vorher, bevor er dort im Hause von Simon dem Gerber angekommen ist, wurde er geholt, wie die Tabea uns erklärt hat, weil dort eine Tabea gestorben ist und Petrus geholt worden ist und sie aus den Toten erweckt hat. Daraufhin war etwas Schönes in Joppe. Es ist Leben in den Tod gekommen, es ist in eine Todessituation das Auferstehungsleben, die Auferstehungskraft Gottes hineingekommen und das hat dafür gesorgt, dass schöne Zeiten dort in Joppe angefangen haben, dass sich viele Menschen dort bekehrt haben. Und Petrus ist dort und er bleibt im Haus von Simon dem Gerber und erlebt schöne Tage, genau das, was Gott für unser Leben auch geplant hat, dass wir schöne Tage in seiner Auferstehungskraft, in dem Frieden seiner Auferstehungskraft und in der Hoffnung seiner Auferstehungskraft erleben. Wir haben in der Geschichte im Haus von Simon dem Gerber zwei Simon. Der Name Simon bedeutet, kommt vom Schema, vom hebräischen Wort Schema und Schema heißt hören. Und wenn hier zweimal das Wort Simon erwähnt wird, dann deswegen, weil Gott uns damit etwas sagen möchte, dass je mehr wir von Jesus hören, je mehr wir das Evangelium von Jesus hören, je mehr wir von der Auferstehungskraft von Jesus hören, je mehr wir vom vollbrachten Werk von Jesus am Kreuz hören, umso mehr werden schöne Tage in unser Leben kommen. Nicht immer von den Umständen, die wir erleben, aber schön, weil wir Frieden in Gott haben und Zuversicht und Hoffnung und Glauben in unserem Herzen haben. So sagt es auch der Paulus im Galaterbrief 3, Vers 5, der euch nun den Geist darreicht, das ist Gegenwartsform, das passiert also laufend, und Wunderwerke unter euch wirkt, tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens. Wunder passieren in unserem Leben, je mehr wir von Jesus und wer Christus Jesus ist und was er für uns vollbracht hat, hören. Die Kunde des Glaubens ist unser Hörsinn, dass das, was wir hören, den Sinn in unserem Leben erreicht und verändert. Das ist das Geheimnis für viele schöne Tage. Der Cornelius hat gebetet und es ist ein Engel zu ihm gekommen und der Engel hat zu ihm gesprochen, dass er Simon Petrus holen lassen soll. Eigentlich ist es interessant. Es wäre jedoch auch möglich gewesen, wenn dieser Engel schon da war, im Hause des Cornelius, mit dem Cornelius gesprochen hat, hätte ja auch der Engel ihm direkt das Evangelium von Jesus Christus erzählen können. Aber das ist nicht so. Weil die Aufgabe, das Evangelium in die Welt zu tragen, hat Jesus den Menschen gegeben und nicht den Engeln. Wir sind die, die beauftragt sind von Gott, hinzugehen in alle Welt, um Zeuge zu sein für das, was Christus Jesus am Kreuz vollbracht hat. Und Petrus war oben, er hat gebetet und der Geist Gottes sprach zu ihm, dass er Besuch bekommt und dass er mitgehen soll mit denen, die ihn abholen werden. Es ist interessant, dass zu Cornelius ein Engel geschickt wird, aber mit Petrus spricht der Heilige Geist. Einfach deswegen, weil der Cornelius noch nicht von neuem geboren war. Sein Herz war interessiert an Gott. Er wollte Gott nachfolgen, aber er war noch nicht geboren, von eine neue Schöpfung in Christus Jesus geworden. Der Heilige Geist allerdings im Leben von Petrus zeigt uns, dass Petrus eine neue Schöpfung gewesen ist in Christus Jesus und dass der Heilige Geist in ihm Wohnung genommen hat und deswegen zu ihm auch reden konnte und ihn leiten und führen konnte. Und es ist der Heilige Geist, der gewusst hat an diesem Tag, was Gott im Himmel tun möchte an diesem Tag. Es ist der Heilige Geist, der gewusst hat, was es gebraucht hat, um das Herz Gottes in der Welt freizusetzen und so die Dinge zu koordinieren, dass alles passieren konnte, was Gott machen wollte. Der Heilige Geist führte Petrus in diese Aufgabe. Petrus wusste an diesem Morgen noch gar nicht, was geschehen wird. Der Heilige Geist wusste es schon. Darum ist es so wichtig, dass der Heilige Geist in unserem Leben ist, weil er die Absichten Gottes kennt. Weil der Heilige Geist dabei gewesen ist, als jeder von uns im Herzen Gottes entstanden ist. Als Gott, der Vater, jeden einzelnen von uns im Herzen kreiert hat, erschaffen hat, gesehen hat, gebildet hat, Absichten gegeben hat, Talente, Begabungen gegeben hat. Es ist der Heilige Geist, der all das gesehen hat. Und es ist der Heilige Geist, der in unser Leben kommt und ganz genau weiß, wo wir in unserem Leben stehen und ganz genau weiß, was aber die Absichten des Vaters für unser Leben sind. Er weiß ganz genau, wo wir zurückgeblieben sind in dem Bereich, wo wir noch Entwicklung brauchen in diesem Bereich. Es ist der Heilige Geist, der uns in alle Wahrheit führt und der uns hinbringen kann in dieses Ebenbild, das der Vater in seinem Herzen von uns trägt. Und hier ist es der Heilige Geist, der weiß, dass der Vater an diesem Tag etwas machen möchte, das für uns alle heute noch von Bedeutung ist und so lange von Bedeutung sein wird, bis Jesus Christus wiederkommt, um seine Gemeinde zu holen. Gott will, dass ein Offizier der römischen Armee das Evangelium von Jesus Christus durch Petrus hören soll, damit etwas entstehen wird, von dem wir heute noch Teil sind. Die Heidengemeinde. Die Gemeinde, die sich zum großen Teil auch aus Menschen zusammensetzt, die Heiden gewesen sind. Heute sind wir Teil dieses Ergebnisses davon, was geschehen ist. Wenn Gott das Evangelium auf Israel alleine beschränkt hätte, wären wir alle erledigt gewesen. Aber das tat er nicht. Gott wollte, dass alle Menschen errettet werden und jeder das Evangelium von Jesus Christus hören kann. Was wird die Botschaft sein? Das ist jetzt die Frage. Was wird die Botschaft sein, wenn sich Gott die Mühe macht, einen Engel ins Haus des Cornelius zu schicken, zu Petrus eine Verzückung zu geben und im Heiligen Geist ihm zu sagen, was er tun soll, wenn die Männer zu ihm kommen, dass er mitgehen soll? Was wird die Botschaft sein, die Gott möchte, dass im Haus des Cornelius, dorthin, wo eben Petrus gesendet wird von Gott, verkündet wird? Und die lesen wir uns durch, das ist das Thema für heute, Apostelgeschichte 10, 34 bis 48. Petrus aber öffnete den Mund und sprach, als er angekommen ist im Haus des Cornelius: In Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation ist. Wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, das ist Apostelgeschichte 10, 34 bis 48. Gerechtigkeit wirkt ihn angenehm. Das Wort, das er den Söhnen Israels gesandt hat, indem er Frieden verkündigte durch Jesus Christus. Dieser ist aller Herr. Kennt ihr? Die Sache, die angefangen von Galiläa durch ganz Judäa hin geschehen ist, nach der Taufe, die Johannes predigte, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen all dessen, was er sowohl im Lande der Juden als auch in Jerusalem getan hat. Den haben sie auch umgebracht, indem sie ihn an ein Holz hängten. Diesen hat Gott am dritten Tag auferweckt und ihn sichtbar werden lassen. Nicht dem ganzen Volk, sondern den von Gott zuvor erwählten Zeugen. Uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er aus den Toten auferstanden war. Und er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und eindringlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist. Diesen geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Dann antwortete Petrus, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir? Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen Jesu Christi. Dann baten sie ihn, einige Tage zu bleiben. Cornelius hat in Vorbereitung für dieses Ereignis seine ganzen Verwandten und Freunde und Familie zu sich eingeladen. Das sind auch vielleicht Umstände oder Momente, wo uns der Heilige Geist bewegt oder wo uns das, was wir glauben, das, was in unserem Herzen lebt, dazu bewegt, dass wir Menschen einladen, in unser Haus zu uns zu kommen, weil wir wissen, es gibt etwas, das Gott möchte, dass sie hören sollen. Das ihr Leben verändert für immer. Jemanden mitzunehmen in einen Gottesdienst, ihn einzuladen zu einer Veranstaltung, weil wir wissen, dass Gott möchte, dass wir etwas hören sollen. Zu der Zeit, wo der Egmann noch bei uns in der Gemeinde in Salzburg gewesen ist, war ich der Chapterleiter von einer Bewegung, die heißt Geschäftsleute des vollen Evangeliums. Und wir haben in Salzburg regelmäßig einmal im Monat in einem schönen Hotel solche Abende veranstaltet, wo wir Freunde, Bekannte, Verwandte, Geschäftsleute und so weiter eingeladen haben und dann einen Sprecher hatten, der über das Evangelium und über seine Veränderung berichtet hat. Und an diesem Abend war jemand da, aus Schottland, sein Name war Bob Main, vielleicht kennt ihn der eine oder andere, und der war ein bisschen extrem in der Verkündigung. Ein bisschen wirklich sehr extrem. Und wenn man dann jemanden einlädt, der ein Geschäftspartner ist, und das Ganze wirkt dann befremdend für jemanden, dann denkt man oft, er hätte ihn vielleicht besser nicht eingeladen. Und ein Freund von mir hat einen Geschäftsmann aus Wien eingeladen. Und was aber mein Freund nicht wusste, ist, dass dieser Geschäftsmann, der aus Wien gekommen ist, sehr krank war, weil er das niemandem gesagt hat. Und jetzt sind 20 Jahre vergangen. Und dieser Geschäftsmann trifft meinen Freund bei irgendeiner anderen Veranstaltung nach langen, vielen Jahren zum ersten Mal wieder. Und dann geht dieser Geschäftsmann zu meinem Freund und sagt ihm, Peter, das eine muss ich dir noch sagen, was du nicht weißt. An diesem Abend, als ich bei euch in Salzburg gewesen bin, war das sehr seltsam für mich. Das war alles komisch für mich, was ich damals gehört habe. Aber dieser Mann, der das Evangelium verkündigt hat, hat aufgerufen, nach vorne zu kommen, um Gebet für Heilung zu empfangen, wenn man krank ist. Und was du nicht wusstest, ist, dass ich krank gewesen bin. Und ich bin damals nach vorne gegangen. Und obwohl ich diesen Abend für komisch empfunden habe, kann ich dir eines sagen. Ich bin geheilt worden und seit dieser Zeit gesund. Also Gott verwendet diese Dinge. Oder wir haben vorgestern bei einem Abendessen das Zeugnis gehört von einer Freundin von uns, die zu einem Gottesdienst eine Lehrerkollegin eingeladen hat. Und die kam zu spät zum Gottesdienst. Und als sie hereingekommen ist bei der Tür, war der Gottesdienst aus und sie sagt, der Pastor, der an diesem Abend gepredigt hat, geht hin zu dieser Frau, die zu spät kommt und sagt zu ihr, kennst du Jesus? Kennst du Jesus? Und sie sagt dann zu meiner Freundin im Gottesdienst, gesagt, ist das euer, wie man heute schon manchmal hört, Sektenführer? Und die, unsere Bekannte hat nichts gesagt drauf. Jedenfalls ist diese Freundin von ihr dann schwanger geworden und am Tag, als das Kind zur Welt kommen sollte, sah es so aus, als ob sie ihr Leben dabei verlieren wird, weil es eine schwer komplizierte Geburt gewesen ist. Und in dem Augenblick, wo sie nicht mehr wusste, ob sie es überlebt oder nicht überlebt, ist ihr eingefallen, was dieser Pastor damals zu ihr sagte, kennst du Jesus Christus? Das war so ein Impact in dem Augenblick, was vielleicht notwendig gewesen ist, dass sie sich erinnern konnte zu dem Zeitpunkt, wo sie es am meisten brauchte. Und da hat sie gebetet und gesagt, dieser Jesus, wenn es dich gibt, komm und hilf mir jetzt. Und das war ihr Schutz in diesem Augenblick. Also wir wissen nie, wie Gott die Dinge verwendet. Auch wenn wir uns vielleicht denken, das ist jetzt nicht so fruchtbar gewesen, oder ist nicht so angekommen, wie wir uns es gewünscht hätten. Gott verwendet es trotzdem zum Besten und kann diese Dinge verändern bei unseren Bekannten und Verwandten. So, es war eine kurze Predigt von Petrus, aber eine sehr lehrreiche Predigt von Jesus, von Petrus. Es ging in allem nur um die Person Jesus Christus. Wer Jesus Christus ist, warum gekommen ist, was er am Kreuz vollbracht hat, dass er auferstanden ist. Es ging nur um Jesus Christus. Das war die ganze Botschaft, die wir wissen müssen, wenn wir jemanden von Jesus erzählen, wer er ist, warum er gekommen ist, wie er gestorben ist, dass er auferstanden ist und dass wir in ihm die Vergebung der Sünden haben. Das war die Predigt. Das kann jeder, der in Christus Jesus ist, weitergeben. In der Kraft des Heiligen Geistes und auch in diesem Frieden und in dieser Freude. Er hat davon gesprochen, dass Jesus der Herr von allen ist. Dass Jesus das von Gott gesendete Wort des Friedens ist. Er hat davon gebetet, dass Jesus ohne Einschränkung auf Menschen blickt, ohne Einschränkung auf Nationen blickt, sondern dass er für alle gekommen ist, dass in ihm jeder die Erlösung finden kann. Er hat davon gepredigt, dass er sich getaufen hat lassen vom Johannes dem Täufer. Nicht, weil er eine Sünde gehabt hätte, sondern weil Jesus sich mit uns Menschen, die wir gefallen sind, zu 100% identifiziert hat. Und weil Jesus sich zu 100% mit seiner Aufgabe, die er von Gott bekommen hat, identifiziert hat. An dem Tag, als er getauft worden ist vom Johannes dem Täufer, herausgekommen ist aus dem Wasser, den Himmel sich geöffnet haben, der Heilige Geist in der Gestalt einer Taube auf Jesus gekommen ist, hat der Vater im Himmel gesprochen, die Dreieinigkeit ist präsent, der Vater im Himmel, der Heilige Geist und der Sohn Gottes, und der Vater im Himmel spricht, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Als Gott im Himmel diese Worte gesprochen hat, hat die gesamte Schöpfung gehört, wer hier da ist. Gott sprach und es werde Licht. Die Schöpfung kennt die Stimme Gottes. Jedes Staubkorn, jeder Stein, jede Pflanze kennt die Stimme Gottes. Und in dem Augenblick spricht Gott der Schöpfer und sagt, das ist mein geliebter Sohn. Das ist der Grund, warum Jesus am Wasser gehen konnte. Das ist der Grund, warum Jesus den Wind stillen konnte. Das ist der Grund, warum Jesus die Wellen stillen konnte. Weil Gott im Himmel, der Schöpfer dieser Welt, gesprochen hat. Er ist es und die gesamte Schöpfung hat darauf reagiert und gewusst, wer hier da ist. Jesus Jesus ging umher und tat Gutes. Er ist nicht ziellos umhergegangen. Er ist nicht grundlos umhergegangen. Er ist nicht lustlos umhergegangen. Sondern er hat ein Ziel gehabt und eine Absicht, um Gutes zu tun. Gutes zu tun bedeutet, er hat die Eigenschaften, wer Gott ist, in die Welt getragen. Er hat der Welt gezeigt, wie Gott ist. Jesus tut jedem Menschen gut. Alleine schon die Präsenz von Jesus tut jedem Menschen gut. Jesus ist sogar weite Strecken dafür gegangen, um Gutes zu tun. Jesus ist an Plätzen, an Orte gegangen, wo man ihn nicht erwartet hat, dass er hingehen würde, um Gutes zu tun. Damit ist er auch ein Beispiel für uns, wie wir losgehen können und Gutes tun können. Warum tat er Gutes? Warum können wir losgehen? Weil Gott mit ihm war, sagt Petrus. Weil Gott mit uns ist. Darum können wir gehen und darum können wir sprechen in seinem Namen. Petrus erklärt, er und die anderen Jünger sind Augenzeugen davon gewesen, dass er gekreuzigt worden ist, dass er am dritten Tag auferstanden ist. Petrus verkündet, dass Jesus es gewesen ist, der den Auftrag gegeben hat, geht hin und erzählt es den Menschen. Er sagt, Jesus ist der Richter über die Lebenden und die Toten. Nicht wir richten Jesus, nicht die Welt richtet Jesus. Jesus richtet uns. Wer in Christus Jesus errettet ist, ist schon gerichtet und vom Tod ins Leben übergegangen. Das Einzige, das für uns noch gerichtet werden wird, sind unsere Werke. Ob wir sie zur Ehre von Jesus gemacht haben oder zu unserer Ehre. Sie war kurz und treffend. Und der Schlüsselvers, und wo das passiert ist, was so schön beschrieben wird, ist der Vers 43. Diesen geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, ohne Einschränkung, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Jeder, der an ihn glaubt, empfängt die Vergebung der Sünden. Weil Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Weil Jesus am Kreuz für jede einzelne unserer Sünden bezahlt hat. Weil es keine Sünde gibt, die in dem Augenblick, wo Jesus am Kreuz hing, nicht auf ihn gekommen ist und er für uns bezahlt hat. Darum haben wir Vergebung. To forgive, das heißt, etwas weitergeben. Wir geben unsere Schuld an ihn weiter. Darum haben wir Vergebung, weil wir unsere Sünden vergeben haben an ihn. Er hat sie genommen und wir nehmen dafür seine Gerechtigkeit, die Gabe der Gerechtigkeit. Er hat nichts getan, um bestraft zu werden. Wir haben nichts getan, um gerecht zu werden. Wir empfangen Gerechtigkeit, so wie Jesus unsere Sünden empfangen hat, weil wir sie ihm übergeben haben. Und jeder Mensch, der an den Punkt kommt und aufs Kreuz blickt und zu Jesus sagt, danke, dass du meine Sünden getragen hast, bestätigt, was Jesus in diesem Augenblick am Kreuz gemacht hat. Vergebung, aphesis, heißt es im Griechischen. Und Theas, ein Gelehrter, sagt, das Wort aphesis bedeutet Befreiung aus der Knechtschaft oder Gefangenschaft, Vergebung oder Verzeihung von Sünden, sie gehen lassen, als ob sie nie begangen worden wären. So sieht uns Gott heute in Christus, so als ob wir nie gesündigt hätten. Das ist die große Botschaft der Vergebung der Sünden, die Petrus im Haus des Cornelius gepredigt hat. Ja, kann das irgendjemand bestätigen? Kann das jemand bestätigen, dass das auch wirklich so ist? Dass wir in ihm die Vergebung der Sünden haben, die wir an seinen Namen glauben. Gibt es denn irgendjemand von himmlischer Bedeutung, der sagt, genau so ist es? Die Antwort gibt uns der Vers 44. Während Petrus noch die Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Der Heilige Geist bezeugt. Der Heilige Geist ist der Zeuge der Wahrheit. Er ist der Zeuge der Wahrheit. Der Heilige Geist stand an dem Tag, an dem Christus Jesus am Kreuz gewesen ist, am Kreuz, und er sah doch jede einzelne von unseren Sünden, jede einzelne Sünde, Unterlassungssündung, Übertretungssündung, Tatsünde, was auch immer für eine Sünde. Er sah doch jede einzelne Sünde, wie Jesus Christus sie in dem Augenblick getragen hat. Und darum und deswegen, weil der Heilige Geist es gesehen hat, das Werk von Jesus Christus, wie vollkommen es gewesen ist, kann er heute Zeuge dafür sein, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, und dass wir deswegen die Vergebung der Sünden haben. Und in dem Augenblick, wo Petrus es verkündigt, fiel der Heilige Geist, während er noch redete, während er sprach, und in ihm haben alle, die in ihn glauben, die Vergebung der Sünden. In dem Augenblick, bam, fällt der Heilige Geist auf alle, die versammelt waren, und bestätigt die Worte von Petrus, weil sie ja Bestätigung dafür sind, was Jesus Christus am Kreuz vollbracht hat. Die Zuhörer, die im Haus von Cornelius versammelt waren, hörten die Worte, und sie erwarteten Petrus. Das ist auch oftmals eine ganz spezielle Situation. Gott bereitet Menschen schon vor. Menschen, von denen wir gar nicht wissen, dass Gott sie vorbereitet. Aber sie erwarteten etwas zu hören, das von ganz besonderer Güte und Qualität ist. Und als Petrus gepredigt hat, hat sich das gehörte Wort mit Glauben verbunden im Herzen der Hörer. Und deswegen ist eine neue Geburt entstanden, eine neue Veränderung. Das, was Gott wollte, war, dass Cornelius sich, dass er in die Sohnschaft kommt. Er hat viel was Größeres für ihn vorgehabt, die Sohnschaft, die Tochterschaft. Er wollte etwas, dass er von neuem geboren wird, dass er zu seiner Familie gehört. Ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes wird. Und das ist passiert in dem Augenblick, als der Heilige Geist auf sie gefallen ist. Gott tut etwas noch nie Dagewesenes in dem Augenblick. Das war zum ersten Mal, dass Petrus, ein Jude, in das Haus eines Nichtjuden ging, und er erklärt sogar in dem Augenblick, als er reingegangen ist, wie unerlaubt es eigentlich ist, dass er in sein Haus kommt. Und darum habe ich den Titel für diese Botschaft, die unerlaubte Errettung, unter Anführungszeichen unerlaubt. Weil es eigentlich kulturell nicht möglich gewesen ist. Aber Gott tut etwas, was noch nie vorher passiert ist. Er lässt Petrus in das Haus eines Heiden schicken, und er verkündet zum ersten Mal den Heiden das Evangelium, und Gott bestätigt, dass auch die Heiden errettet sind, indem er den Heiligen Geist auf alle ausgießt, die versammelt waren. Und sie sprachen alle in neuen Sprachen. Der Heilige Geist fiel auf sie. Das Wort fallen im Griechischen ist epipipto. Und Epipipto heißt, der Heilige Geist ist gekommen und hat sie umarmt. Das Wort Epipipto, das finden wir auch im Lukas-Evangelium 15, als der verlorene Sohn zurückkommt und der Vater ihn von der Ferne sieht und der Vater auf ihn zurennt und ihn umarmt. Epipipto. Er umarmt ihn und küsst ihn, und genau das ist passiert in dem Augenblick, als Petrus die Vergebung der Sünden gepredigt hat, ist der Heilige Geist ist zu ihnen hineingekommen in das Zimmer und hat jeden umarmt und hat sie geküsst mit dem Kuss des Lebens. Eine neue Schöpfung sind sie geworden. Das war der Ausdruck, es war wahrnehmbar, was passiert ist, durch den Ausdruck, weil sie alle in neuen Sprachen geredet haben. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihre mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Denn hörten sie in Sprachen reden und Gott ehren. Das ist das, was passiert, wenn wir in neuen Sprachen reden. Wir werden nur Gott ehren. Das ist auch das, was passiert ist, als der Heilige Geist zu Pfingsten auf die, die im Obergemach versammelt gewesen sind, als Auswirkung, als sie dann rausgegangen sind und in Jerusalem gepredigt haben, haben sie nur über die großen Taten Gottes gesprochen. Nur über die großen Taten Gottes, weil wir keine großen Taten in unserem Leben haben, nur die großen Taten Gottes. Und die Umherstehenden, die sie gehört haben, wie sie gepredigt haben, haben gesagt, wie kann das sein, dass wir alle, ein jeder von uns, sie in ihrer eigenen Mundart reden hört. Das waren die Aussage von denen, die gehört haben. Wie kann das sein, dass sie in unserer eigenen Mundart reden? Zum Ersten, als Gott das Gesetz gegeben hat, war es nur in einer Sprache. Als Gott die Verkündigung des Evangeliums geschenkt hat, als Gott die Taufe im Heiligen Geist geschenkt hat, war es in allen Sprachen für die ganze Welt, für jeden Menschen. Und dann sagen sie, in unserer eigenen Mundart, das heißt, eigen heißt im Griechischen Idios. Und Idios heißt laut Theos zu sich selbst gehörend. Das heißt, der Heilige Geist spricht mit uns in einer Art und Weise, die irgendwie zu uns selbst gehört. Und was ist es in unserer eigenen Mundart, sagen sie. Dialektos ist da das griechische Wort. Dialektos ist die Sprache, die einem eigen ist. Und das ist die Sprache, die einem eigen ist, wenn der Heilige Geist uns Jesus offenbart. Wie offenbart uns, wie spricht der Heilige Geist mit uns? So wie wir von unserer Mutter zum Beispiel gehört haben, als kleines Kind, als Baby. Ich liebe dich, du bist mein, du bist gewollt, du bist geliebt. Die Tonlage, der Rhythmus der Sprache, so wie wir Liebe verstehen, so wie wir Geborgenheit verstehen, das ist diese eigene Sprache, in der der Heilige Geist mit uns spricht, dass wir verstehen können, dass es Gottes Herz transformiert wird in unser Herz. Und das ist passiert zu Pfingsten. Sie haben alle gehört in diesem eigenen, zu ihnen gehörenden Sprachrhythmus, dass sie erkennen konnten und verstehen konnten, wer Gott ist. Gott bereitet immer die Herzen der Hörenden vor. Und ein Nicht-Jude hört das Evangelium und der Heilige Geist bestätigt es, während er gesprochen hat. Petrus verkündigt das Evangelium. Und Petrus verwendet bei dieser Predigt, die er dort im Haus des Cornelius gemacht hat, nicht ein einziges Mal das Wort Buße. Kann man nachlesen. Im Vers 43, diesen geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der Buße tut und an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Steht das so geschrieben? Oder steht dort geschrieben, diesen geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Es kommt nicht einmal das Wort Buße vor und trotzdem ist Buße passiert im Hause von Cornelius. Buße im Griechischen ist das Wort Metanoia. Und Metanoia bedeutet Erneuerung des Denkens, eine Sinnesänderung mit Richtungsänderung. Das ist der Ausdruck der Buße. Römer 2, 4, oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße führt. Je mehr wir von der Güte Gottes hören, vom Evangelium hören, davon, wie Gott ist, in Christus Jesus gewirkt hat, umso mehr wird es in unserem Leben eine Richtungsänderung bewirken. Warum? Weil das Evangelium, sagt Paulus, die Kraft Gottes ist zum Heil. Die Kraft Gottes, the one and only, die Kraft Gottes zu
zum Heil, zur Therie, zur Wiederherstellung, zum Ganzwerden, zur körperlichen Heilung und so weiter. Es ist das Evangelium, die Kraft Gottes, die uns verändern wird. Und je mehr wir das Evangelium hören, das ist vergleichbar, wie wenn wir in der Sonne stehen. Wir werden braun werden, nur weil wir ausgesetzt sind dem Sonnenstrahl. Wir werden uns verändern, nur weil wir durch das Hören unser Denken erneuern und verändern werden und im Evangelium uns verändern werden. Und das wird Richtungsveränderung in unserem Leben bedeuten. Als das bekannt geworden ist, was dort passiert ist im Haus eines Heiden, dass Petrus im Haus eines Heiden gewesen ist, hat es dazu Konsequenzen geführt. Petrus musste sich in der Gemeinde in Jerusalem dafür verantworten. Und er ging hin. Apostelgeschichte 11, 1 bis 4. Die Apostel aber und die Brüder, die in Judäa waren, hörten, dass auch die Nationen das Wort Gottes angenommen hatten. Und als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, stritten die aus der Beschneidung mit ihm und sagten: Du bist bei unbeschnittenen Männern eingekehrt und hast mit ihnen gegessen? Petrus aber fing an und setzte es ihnen der Reihe nach auseinander und sprach. Das klingt als ein Vorwurf, den sich Petrus hier anhören musste. Dort in dieser Gemeinde in Jerusalem, das waren die Gemeinde der Beschnittenen, alle derer, die von jüdischer Herkunft gewesen sind. Und Petrus musste ihnen Schritt für Schritt alles erklären, warum es überhaupt zu diesem Treffen gekommen ist, warum er überhaupt dorthin gegangen ist. Und er hat ihnen wahrscheinlich auch gesagt: Ich habe ja nicht einmal einen Altarruf gemacht. Ich habe nicht einmal gesagt, dass sie Buße tun sollen. Ihr habt nicht gebetet, dass der Heilige Geist auf sie fallen soll. Ich habe nichts damit zu tun, ich habe ihnen nur erzählt, wer Christus Jesus ist, warum er gekommen ist und was er am Kreuz für uns vollbracht hat und dass er auferstanden ist. Es war offensichtlich der Heilige Geist von seiner Seite aus, von Gottes Seite aus, der auf sie kommen wollte und auf sie fallen wollte. Wer bin ich, dass ich das verwehren hätte können? Er sagt, der Heilige Geist hat bezeugt, was Christus Jesus getan hat. Wie reagierten dann die Ältesten darauf, als sie gehört haben, wie Petrus ihnen beschrieben hat, was geschehen ist? Apostelgeschichte 11, Vers 18. Als sie aber dies gehört hatten, beruhigten sie sich und verherrlichten Gott und sagten: Dann hat Gott, also auch den Nationen, Buße gegeben zum Leben. Petrus verwendet nicht einmal das Wort Buße. Und trotzdem ist Buße geschehen. Und so wird es auch identifiziert hier in der Apostelgeschichte 11. Es war die Buße zum Leben. Die Hinkehr zu Christus. Die Hinkehr zum Evangelium. Das Annehmen des vollbrachten Werkes von Jesus Christus. Zu glauben, dass ich die Vergebung der Sünden habe, das ist die Buße zum Leben. Das ist ein frisches Leben in uns, das ist Vergebung in uns, das ist frische Hoffnung in uns. Darum sollen auch wir uns vergeben. Darum hat Jesus gesagt: Wem ihr die Sünden behaltet, dem sind sie behalten. Wem ihr sie vergebt, dem sind sie vergeben. Eigentlich sind sie allen Menschen vergeben. Nur jeder, der Christus Jesus annimmt, nimmt diesen Gutschein, diese Erlösung auch an, die Vergebung zu haben. Und wenn ich in Christus Jesus bin und ich vergebe mir meine Sünden nicht, obwohl Jesus sie mir vergeben hat, dann sind sie mir behalten. Ich muss mir auch selbst vergeben und sagen: Ich nehme die Vergebung an. Hier wurde niemand aufgefordert zur Buße, aber alle sind umgekehrt zu Jesus Christus. Und das ist Buße, die geschehen ist. Das Wort Buße im Hebräischen heißt Teshuvah. Und Teshuvah setzt sich aus den hebräischen Buchstaben zusammen, die alle ein Piktogramm haben. Also jeder hebräische Buchstabe hat ein Bild. Und das Wort für Teshuvah ist, der erste Buchstabe bedeutet Kreuz. Dann kommen die Worte Bet, Waf, Shin, heißt Return, zurück. Und der letzte Buchstabe von Teschuvah ist Hey, ist das Buchstabe für Gnade. Was nichts anderes bedeutet, wie aufgrund vom Kreuz, geht zurück zur Gnade Gottes. Das ist Buße. Aufgrund vom Kreuz sind wir in der Gnade Gottes errettet, angenommen. Wir bekommen etwas, das wir uns niemals verdienen hätten können, und es wird etwas von uns genommen, was wir niemals tragen hätten können. Das ist die Buße zum Leben. Jesus Christus anzunehmen, ihn in unser Leben einzuladen, und das ist passiert in diesem Haus des Cornelius. Das war der Anfang der Heidengemeinde. Das war der Anfang von dem, was wir heute noch mitgenießen und miterleben dürfen. Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind, heißt es im Johannesevangelium. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. An Jesus Christus zu glauben, ist die Buße zum Leben. Im Johannesevangelium kommt 85 Mal das Wort Glaube vor und nicht einmal das Wort Buße. Wenn wir anfangen zu glauben an Jesus Christus, fängt Buße in unserem Leben an zu wirken. Unsere Aufmerksamkeit ist auf Jesus Christus, Schritt für Schritt in unserem Leben. Und er hat uns Jesus Christus zu unserem Leben und zur Hoffnung gegeben. Amen. Dankeschön.